Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch. International. Eine Sendung von Massimo Agostinis.
Am kommenden Dienstag wählen die Däninnen und Dänen ein neues Parlament. Für Premierminister Anders Fogh Rasmussen sind die um 2 Jahre vorgezogenen Wahlen ein Befreiungsschlag. Er erhofft sich dadurch eine dringende Klärung der blockierten politischen Situation. Denn er will mit seiner Minderheitskoalition aus Liberalen und Konservativen nicht mehr auf die Unterstützung durch die schrille und fremdenfeindliche dänische Volkspartei angewiesen sein. Dafür braucht er aber mehr Stimmen aus der Mitte oder gar von Mitte links. Das widerspiegelt sich in seinem Wahlprogramm, das in alle Richtungen etwas verspricht. Für die Linke die Verbesserung der staatlichen Dienstleistungen, für die Bürgerlichen harte Verhandlungen mit den Gewerkschaften über Lohnkürzungen im Staatssektor und für alle Steuersenkungen und vieles mehr, darunter auch Widersprüchliches. Als Rasmussen im Oktober die Neuwahlen festsetzte, da bescheinigten die Umfragen ihm und seiner Koalition einen klaren Sieg. Seither haben die oppositionellen Sozialdemokraten kräftig aufgeholt. Und mit der neuen Allianz unter der Führung des charismatischen dänisch-syrischen Einwanderers Nasser Khaled ist gar eine neue Kraft auf dem politischen Parkett erschienen. Diese tritt für eine Ausländerpolitik ohne Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein, verlangt tiefere Steuern und einen allgemeinen Staatsabbau. Seit Umfragen zeigen, dass die neue Allianz bis zu 13% Wähleranteil gewinnen könnte, sind die Strategen in den Parteizentralen eifrig am Rechnen. Denn es geht um eine klare Richtungswahl. Charlottenlund, ein nobler Vorort im Norden Kopenhagens, direkt am Meer gelegen. Hier wohnt Per Resenstenstrup, Chef eines kleinen Ingenieurbüros. Der großgewachsene Mann mit warmem Blick und aristokratischen Gesichtszügen gibt unumwunden zu, schon immer liberal gewählt zu haben. Vom amtierenden Premier Anders Fogh Rasmussen hält er viel, trotz einiger Abstriche.
When Rasmussen came into power in 2001, he stopped tax increases. He made that a political promise and he has stuck to that.
Als Rasmussen 2001 an die Macht kam, da habe er versprochen, die Steuern nicht mehr zu erhöhen und er habe dieses Versprechen eingelöst. Das sei neu in der Geschichte Dänemarks, sagt Per Resenstenstrup. Allzu häufig hätten nämlich auch bürgerliche Politiker verkündet, die Steuerlast, die heute bei rund 50% liegt, nicht mehr anzuheben und dieses Versprechen schon nach wenigen Monaten wieder gebrochen.
He was the first guy that has systematically fulfilled his promises and I really respect that.
Der Ingenieur sagt von sich, kein Staatsabbauer zu sein. Die staatlichen Dienstleistungen seien gut, aber es gebe Auswüchse, die man korrigieren müsse.
We have so much welfare in Denmark. In my opinion, it has reached a level where people are more spoiled. A very big proportion of the population is being supported by social welfare. In my opinion, is a problem because some of them they don't need it.
Der dänische Wohlfahrtsstaat sei so üppig geworden, dass er einen Teil der Däninnen und Dänen verderbe. Schon beim geringsten Problem rennten die Leute auf die Sozialämter, statt zuerst selber eine Lösung zu suchen. Nicht alle hätten diese Hilfen nötig. Viele Bürgerliche teilen diese Meinung, aber Untersuchungen zeigen auch, dass gerade dies, die große soziale Absicherung, das dänische Wirtschaftswunder mit seiner tiefen Arbeitslosigkeit möglich macht. Der dänische Arbeitsmarkt beispielsweise ist so flexibel wie kaum ein anderer auf der Welt. Angestellte können von heute auf morgen entlassen werden, haben aber das Recht, bis zu 4 Jahre Arbeitslosengelder zu beziehen, wenn sie einwilligen, sich umzuschulen oder sich weiterzubilden. Dank diesem System gibt es kaum soziale Verwerfungen und die Dänen stehen der Globalisierung verhältnismäßig aufgeschlossen gegenüber. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums stehen die Verteidiger des Sozialstaates. Selbst Hochqualifizierte bekennen sich zum dänischen Sozialstaat, wie dieser rund 45-jährige korpulente Chefökonom einer Bank, den ich in der Hotellobby des schicken Radisson Hotels in Kopenhagen antreffe.
A lot of people are disappointed with the public service. It hasn't developed the last 6 years in accordance with the very good overall economic development in Denmark.
Viele Leute seien von den staatlichen Dienstleistungen enttäuscht. Während es mit der Wirtschaft steil bergauf gehe, stagniere die Qualität der staatlichen Dienstleistungen. Erst vor kurzem habe die OECD festgestellt, dass Dänemark zwar eines der effizientesten und günstigsten Gesundheitssysteme habe, die medizinischen Leistungen aber nur im Mittelfeld lägen. Hier ortet der Banker Nachholbedarf. Neue Steuern seien dafür nicht nötig, es reiche vorhandene Geldmittel anders einzusetzen. Ortswechsel, Nørrebro, ein Innquartier Kopenhagens. In einer Bar treffe ich Anja Hermansson, knapp 40-jährig, Hausfrau und Mutter von zwei Kindern. Sie wäre auch bereit, noch etwas mehr Steuern zu bezahlen, sagt sie und nippt an ihrem farbigen Apero.
Because you can see there's a big discrepancies in the equalness. So we really want to have a social government now.
Sie stelle einfach fest, dass die Ungleichheit in Dänemark zugenommen habe. Deshalb wolle sie nun wieder eine sozialere Regierung. Besonders am Herzen liegt ihr das Schulsystem, denn
because you know we have a globalized society and to survive, to have a good society, to have a good job, you have to be fit for the globalization.
Man lebe in einer globalisierten Welt, da müsse man fit dafür sein und dafür seien gute Schulen notwendig. Das koste eben. Auffallend bei allen Befragten ist, dass das Thema Ausländer kaum Erwähnung findet. Dabei sorgte die dänische Volkspartei in den vergangenen Jahren mit ihren rassistischen Äußerungen immer wieder für Schlagzeilen, auch europaweit. Dass Premierminister Anders Fogh Rasmussen die Ausfälligkeiten von rechts nur zu häufig stillschweigend tolerierte, dies aus Angst, die Unterstützung der rechten Radau-Brüder zu verlieren, sorgte selbst unter seinen liberalen Anhängern für Unmut. Mit einem Ausländeranteil von rund 5% an der Gesamtbevölkerung scheint das Thema zumindest auf den ersten Blick wenig geeignet, um große Wählerschichten ansprechen zu können. Doch weit gefehlt. Die dänische Volkspartei errang bei den letzten Wahlen vor 2 Jahren 12% der Stimmen. Die häufigste Antwort, die derzeit in Dänemark im Zusammenhang mit den vergifteten Auseinandersetzungen rund um das Thema Ausländer zu erhalten ist, lautet: Jetzt ist alles anders. Der Arbeitsmarkt sei ausgetrocknet, es würden alle gebraucht, auch die Ausländer. So richtig glaubhaft klingt das nicht. Nach einer Weile kommt eine knapp 50-jährige Frau und sagt in gebrochenem Englisch:
In Denmark we always talk with some words. I don't like the words we talk about immigration with, but we have a lot of problems.
Sie schätze es nicht, wie abfällig in Dänemark über Immigranten gesprochen werde. Aber man habe Probleme mit den Fremden, sie wisse das. Sie wohne in einem Außenquartier mit hohem Ausländeranteil und arbeite viel mit Fremden. Das sei schwierig. Zwischen der Schweiz und Dänemark gibt es ein paar Gemeinsamkeiten. Flächenmäßig ist Dänemark etwa so groß wie die Schweiz. Knapp 5,5 Millionen Menschen leben in der ältesten europäischen Monarchie. Dänemark ist innerhalb der EU das viertreichste Land. Das Pro-Kopf-Einkommen ist fast gleich hoch wie in der Schweiz. Seit 1973 ist Dänemark zwar Mitglied in der EU, dort schiert es aber immer wieder aus und reagiert mit Skepsis auf Vorschläge aus Brüssel. Bis heute hat es den Euro nicht eingeführt und bei den Maastricht-Verträgen mussten die Dänen zweimal zur Urne gerufen werden, bis sie Ja sagten. Dänemark und seine Europaskepsis, EU-Korrespondent Thomas Oberer berichtet.
Dänemark, dieser wirtschaftlich erfolgreiche Kleinstaat mit ausgeprägter Demokratie, strotzt vor Selbstvertrauen. Doch dieses Selbstvertrauen geht einher mit einer Urangst vor fremder Herrschaft. Dies zeigt sich auch in der Europapolitik. Wirtschaftlich haben die Dänen das Modell Europa nie in Frage gestellt. Aber geht es um mehr politische Integration, dann kommt ein Abwehrreflex zum Vorschein. So haben denn die Dänen 1992 in einem Referendum den Vertrag von Maastricht, der aus der Wirtschaftsgemeinschaft EWG die politische Europäische Union machen sollte, knapp mit 50,7% Nein-Stimmen abgelehnt. Einer der Anführer der Nein-Kampagne war der dänische Europaabgeordnete Jens-Peter Bonde. Mit seiner kleinen Juni-Bewegelsen, der Juni-Bewegung, hat er die skeptischen Dänen auf seine Seite gebracht. Auch wenn sie alle Medien und die meisten Parteien gegen sich gehabt hätten und auch die Wirtschaft und die Gewerkschaften für ein Jahr eingetreten seien, hätten sie gewonnen, meint Bonde heute noch stolz.
Even if all the media were on the other side, even if all the political parties except a few were on the other side, even if all businessmen, trade unions etc. campaigned for a yes, then we were able to win.
Die Unsicherheit, was mit den dänischen Errungenschaften wie zum Beispiel dem Sozialstaat geschehen würde, wenn die Politik immer mehr in Brüssel entschieden würde, hat den Ausschlag gegeben. Die Angst sei zu spüren gewesen, meint Svenning Dolgar, der für den dänischen Fernsehsender TV2 seit rund 20 Jahren die EU-Politik seines Landes in Brüssel beobachtet. Die Angst sei zu spüren gewesen, als Kleinstaat unterzugehen, neben großen EU-Mitgliedern wie dem direkten Nachbarn Deutschland.
The vote against the Maastricht Treaty was a vote against Germany.
Das Nein hat auch damit zu tun, dass wir damals das einzige skandinavische EU-Mitglied waren und so nicht viele Freunde in der EU hatten. Es hat also mit der eigenen Unsicherheit zu tun. Mit ihrem Nein stellte die dänische Bevölkerung die EU vor ein großes Problem. Denn nur mit Einstimmigkeit konnte der neue, fortschrittliche Maastricht-Vertrag in Kraft treten. Aber auch die Dänen selber waren in einem Dilemma. Denn aus der EU austreten wollten sie ja nicht, bloß weniger Kompetenzen an Brüssel abgeben, meinte sozialdemokratische EU-Parlamentarier und Maastricht-Befürworter Dan Jorgensen. Es gab somit nur die Möglichkeit, Dänemark einen speziellen Ausweg zu ermöglichen, der die Befürchtungen der Dänen berücksichtigte und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gab, wenigstens auf dem Papier ein vollwertiges EU-Mitglied zu bleiben. Als Lösung bekamen die Dänen in besonders heiklen Punkten Ausnahmeregelungen. Sie müssen nicht mitmachen bei der gemeinsamen Verteidigungspolitik. Bei einer engeren Zusammenarbeit in Justizfragen wie zum Beispiel Schengen haben sie Sonderrechte und vor allem mussten sie den Euro nicht übernehmen. Diesen lehnten die Dänen in einem zweiten Referendum im Jahre 2000 deutlich ab. Die Währung Krone als dänisches Symbol wollen sie unbedingt behalten. Seither gilt Dänemark als schwieriger Partner in Europa. Doch Dan Jorgensen kann dies nicht verstehen. Es sei doch urdemokratisch, dass man wichtige politische Themen mit der Bevölkerung diskutiere. Solche Referenden seien eine gute Sache, denn dadurch würden europäische Fragen in Dänemark von Zeit zu Zeit öffentlich debattiert. Dies habe auch den positiven Nebeneffekt, dass die dänische Bevölkerung weit besser Bescheid wisse über Europafragen als die Menschen in den anderen Mitgliedstaaten, meint Jorgensen.
I think it's a good thing because it means that we actually discuss European Union politics sometimes in Denmark. I can see that we do actually have a level of knowledge in the Danish population that's much, much bigger than the rest of Europe.
Die Besonderheit der dänischen Europapolitik kennzeichnet, dass selbst der EU-Skeptiker Jens-Peter Bonde sich keinen Austritt aus der EU wünscht. Es gehe vielmehr darum, die EU zu reformieren. Für ihn sei die Alternative eine bessere, umgestaltete EU, meint Bonde.
I'm not in favor of Danish withdrawal from the European Union. We are in the European Union, we'll stay in the European Union, we need to reform the European Union. For me, the alternative to EU is a better EU, is a reformed EU.
Nüchtern und geprägt von Pragmatismus ist heute das Verhältnis der Dänen zur EU. Selbst der erklärte Pro-Europäer Dan Jorgensen findet nicht alles gut, was in Brüssel entschieden wird. Aber genau deshalb müsste man dabei sein, meint er. Als EU-Mitglied mitentscheiden und von innen heraus die EU ändern, dies sei der dänische Ansatz. So könne man die EU benutzen, um diejenigen Werte zu stärken, die Dänemark wichtig seien. Zudem seien heute immer mehr Probleme grenzüberschreitend und diese könnten nicht im dänischen Parlament, sondern nur auf EU-Ebene gelöst werden, sagt Jorgensen.
We want to change it from inside and then we want to use the union to strengthen the values that we have got. Because more and more problems today cross borders. So if you want to solve these problems, really you cannot do it just in the Danish Parliament. You need also to have political solutions that cross borders.
Dass Dänemark durchaus konstruktive Politik auf europäischer Ebene leisten kann, zeigte sich bei der Osterweiterung der EU. Die Dänen trieben in ihrer Zeit als Vorsitzende der EU im Jahre 2002 das Erweiterungsprojekt mit Hochdruck voran. Die dänische Bevölkerung sei damals die einzige in Europa gewesen, die eine solche Erweiterung klar befürwortet habe, meint der Journalist Svenning Dolga. Vor allem die Einbindung der baltischen Staaten und Polens lag Dänemark besonders am Herzen, als Sicherheit gegen das aufstrebende Russland.
It was probably the only country in the European Union where the population supported enlargement. We wanted it because we wanted the Balts and the Poles to be members of the European Union and thereby giving us more security vis-à-vis Russia, for example.
Im aktuellen Wahlkampf spielt das Thema EU jedoch überhaupt keine Rolle. Die großen Parteien vermeiden bewusst das Wort Europa, denn sie möchten ein neues Referendum über den vor kurzem verabschiedeten EU-Reformvertrag unter allen Umständen vermeiden. Dies macht deutlich, Dänemark soll endlich wegkommen von der Rolle des Neinsagers. Auch der langjährige EU-Beobachter Svenning Dolga glaubt, die intensiven Diskussionen zur EU-Politik im Rahmen der früheren Volksabstimmungen hätten zu einer gewissen Normalisierung mit Brüssel geführt.
We're actually becoming a country where we have been through the discussion.
Jetzt stehen andere Länder wie die Niederlande oder Frankreich, die Nein zur Verfassung gesagt haben, unter Beobachtung. Dänemark kann sich nun ein wenig zurücklehnen und zuschauen, wie andere Probleme bekommen.
Okay, we know how to play the organ. Let's now see the other people getting into trouble.
Eines ist klar. In Brüssel muss man sich keine Sorgen machen über den Wahlausgang. Wer immer in Kopenhagen an die Macht kommt, das mit den Ausnahmeregelungen austarierte Verhältnis zur EU wird nicht von neuem in Frage gestellt werden.
In Brüssel braucht man sich wegen Dänemark also keine Sorgen zu machen, auch wenn es immer mal wieder heftig über seine Rolle in der Europäischen Union streiten wird, meint unser EU-Korrespondent Thomas Oberau. Was treibt die Dänen aber an, diese Frage immer wieder von Neuem und mit großer Lust zu diskutieren? Das wollte ich von Bruno Kaufmann, unserem Skandinavien-Korrespondenten in Stockholm, wissen.
Es gibt historische Gründe, es gibt auch klare machtpolitische und letztlich integrationspolitische für diese Skepsis in Dänemark. Die historischen hängen sicher damit zusammen, dass Dänemark als neutrales Land im Zweiten Weltkrieg eben nicht frei bleiben konnte, sondern besetzt wurde durch den großen Nachbar im Süden Deutschland und in dem Sinne nach dem Krieg sich nach Westen, also über den Atlantik auf die USA und Großbritannien auch orientieren musste, der NATO beitreten musste und bereits dann in der ersten Verfassung des demokratischen Dänemarks nach dem Zweiten Weltkrieg von 1953 einen Artikel hineinschrieb, der besagte, dass jedes Mal, wenn Dänemark etwas an nationaler Souveränität abzugeben hat, eine Volksabstimmung darüber stattfinden muss. Und das ist ein Ausdruck auch dieser Skepsis und der hat sich dann eben manifestiert in diesen vielen Referenden über Europa. Zum Zweiten ist der machtpolitische Grund natürlich dieser, dass Dänemark als sehr kleines Land in der großen und immer wachsenden Europäischen Union natürlich um seinen Einfluss auch bangt und in dem Sinn eben über diese Volksabstimmung und diese Debatten immer auch wieder seine spezifischen Wünsche einbringen wollte. Und letztlich als dritter wichtiger Grund ist es sicher auch so, dass die dänischen Politiker eben den Dänen und Däninnen immer wieder auch falsche Versprechungen gemacht haben. Ein wichtiges solches Datum war 1986, als Dänemark dem Binnenmarkt beitrat mit dem Versprechen der Politiker, dass sich die Europäische Union nie in eine politische Union verwandeln werde. Die politische Union war damals sehr tot, hieß es von politischer Seite, von Regierungsseite und das haben natürlich die Dänen im Nachhinein erfahren. So ist es ja nicht.
Kommen wir auf die aktuellen Wahlen, die Anders Fogh Rasmussen vor knapp 3 Wochen ausgerufen hat für kommenden Dienstag. Was für Themen spielen denn im Wahlkampf hauptsächlich eine Rolle?
Die wichtigsten Themen sind wie immer in Dänemark der Sozialstaat, der Wohlfahrtsstaat, um den wird gerungen, das ist auch kein Wunder, spielt doch der Wohlfahrtsstaat in Dänemark eine ganz zentrale Rolle. 60% der Bevölkerung beziehen ihr Einkommen direkt oder indirekt über die Staatskasse. Gut 60% auch aller Einkommen wie auch Ausgaben werden in die Staatskasse geliefert. Das heißt, bis Ende August arbeiten eigentlich alle Däninnen und Dänen für den Staat und mit dem Staat. Und das bedeutet natürlich, dass die Beziehung eigentlich zu diesem Staat, ob mehr oder weniger, wie, welche Qualität, immer sehr zentral ist. Ein zweites Thema, das Dänemark seit Jahren auch beschäftigt, ist die Ausländerpolitik. Da hat man ja anfangs dieses Jahrzehnts begonnen, wirklich von relativ weltoffen auf sehr verschlossen und aus Ausländer skeptisch umzusteigen. Und das prägt natürlich auch den Wahlkampf, weil eben die bisherige Regierung mit der Unterstützung der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei eben zum ersten Mal eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg eine klar parteipolitisch orientierte Regierung gestellt hat und eben nicht mehr mit der Mitte regiert hat.
Vor noch nicht so langer Zeit hat Dänemark für negative Schlagzeilen gesorgt. Zum einen, weil unter Rasmussen ein derart striktes Einwanderungsgesetz in Kraft gesetzt wurde. Zum anderen, weil am rechten Rand die Dänische Volkspartei mit ihren ausländerfeindlichen Sprüchen viele vor den Kopf stieß. Weshalb ist das Ausländerthema in Dänemark zu so einem großen Thema geworden? Es hat ja bloß etwa 5% Ausländer.
Das mag sicher überraschen und lange hat ja Dänemark sich auch pointiert eigentlich als Ausländer offen, als weltoffen auch positioniert gehabt, wobei im Grunde natürlich Dänemark wirklich ein Land ist, in dem die Homogenität und auch die Kleinheit zelebriert wird und auch sehr stark eigentlich mit der Erfahrung der Demokratisierung zusammenhängt. Man muss daran erinnern, dass Dänemark über Jahrhunderte eine mittlere Großmacht in Europa war, Kolonien im Süden und Norden und Westen hatte und erst eigentlich durch das Zusammenschrumpfen dieses großen Reiches zu Beginn des letzten Jahrhunderts dann eben auch die Demokratie einführen konnten. Und das bedeutet zum Beispiel, dass in Dänemark sehr viele Menschen der Überzeugung sind, dass Demokratie nur dann möglich ist, wenn man eine einzige und gleiche Sprache spricht. Also in dem Sinn wirklich Homogenität und Demokratie und Kleinheit hängt zusammen und das liegt sozusagen im Grunde auch in der großen Skepsis gegenüber dem Ausland, der Skepsis gegenüber der Offenheit und der Skepsis eben auch gegenüber großräumigen Lösungen. Und das drückt sich einerseits in der Europafrage aus, wo das Umgehen mit dieser Europafrage sehr entscheidend ist auch für die Beziehung Dänemarks zum Ausland und eben auch zur Ausländerproblematik.
Stichwort Sozialstaat. 6 Jahre Rasmussen an der Regierung. Bei meinem kurzen Besuch vergangene Woche hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass man von diesem Sozialabbau, der zwar nur sehr vorsichtig stattgefunden hat in den vergangenen Jahren, dass davon doch viele Leute wieder Abstand nehmen möchten.
Sozialabbau ist ein relatives Wort in Dänemark, weil ja auch die bisherige Regierung, jetzt die liberal-konservative Regierung, nur sehr in einzelnen Bereichen wirklich auch Einschränkungen vorgenommen hat, sei es in der Rentenversicherung, sei es gezielt auch in der Arbeitslosenunterstützung. Aber der Premierminister Anders Fogh Rasmussen hat sich in dieser Beziehung auch ganz, ganz entscheidend gewandelt. Noch vor 10 Jahren hat er in einem Buch einen Minimalstaat verortet. Jetzt hat er zum Beginn des Wahlkampfes gesagt, der öffentliche Sektor macht Menschen frei. Da sieht man schon eine grundsätzliche Änderung, was natürlich mit Pragmatismus zu tun hat, weil in Dänemark gegen die Interessen eigentlich auch der Bürger, die eben ein starkes Interesse am Sozialstaat haben, keine Regierung zu bilden ist.
Rasmussen ist auch ein bisschen am Gängelband gewesen der Dänischen Volkspartei, die auch europaweit immer wieder mit rassistischen Sprüchen für negative Schlagzeilen sorgte. Wie könnte die Ausländerpolitik aussehen in Zukunft? Bleibt die restriktiv, wenn Rasmussen am Drücker bleibt, oder ist da eine Änderung zu erwarten?
Restriktiv wird sie sicher bleiben. Dänemark ist ja als kleines Land mit einer relativ homogenen Bevölkerung eigentlich in den letzten 50 Jahren schon immer sehr stark darauf ausgerichtet gewesen, eben Menschen, die ins Land kamen, auch zu assimilieren, die Sprache zu lernen, sich den dänischen Werten, wie es betont wird, anzupassen. Umgekehrt ist es heute auch sehr schwierig für Ausländer zum Beispiel, einen Dänen oder eine Dänin zu heiraten. Auch da spielt der Staat hinein. Es gibt also eine Tradition auch der Homogenität, der Skepsis gegenüber anderem. Andererseits ist es klar, dass eigentlich die Rhetorik auch der Dänischen Volkspartei, die extrem polarisierend, extrem populistisch auch immer war, dass diese jetzt immer mehr auch zu einem Hemmschuh geworden ist für Rasmus, weil einerseits natürlich das außenpolitisch nicht sehr auf Unterstützung stößt in der EU, aber auch weltweit, wie sich zum Beispiel im Streit um die sogenannten Mohammed-Karikaturen vor 2 Jahren sich klar gezeigt hat. Andererseits muss man auch sagen, dass die dänische Wirtschaft, die ja boomt, die es sehr gut geht, die ist einfach heute auf mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen und da kann man mit einer dänischen Volkspartei wirklich keinen Staat mehr machen. Und deshalb hat Rasmussen sicherlich auch zu Beginn des Wahlkampfes gesagt, wir wollen eine offenere Ausländerpolitik und es wird sich zeigen müssen, ob das nach den Wahlen möglich sein wird.
Das heißt, er peilt seinen Machterhalt an ohne die Dänische Volkspartei.
Das lässt er natürlich offen, weil er ja auch nicht weiß, wie die Entscheidung der Wähler und Wählerinnen aussehen wird in Dänemark. das ein Wahlsystem hat, das sehr stark proportional ist, also wo auch wenige Stimmen in die eine oder andere Richtung einen Machtentscheid geben kann. Dort muss man immer alle Möglichkeiten offen lassen. Die neue Konstellation in Dänemark ist, dass sich von der klassischen wahlentscheidenden Partei in der Mitte der radikalen liberalen Partei, dass sich dort eine Gruppe abgespalten hat, eine Gruppe unter dem Vorsitz eines aus Syrien stammenden Dänen, Nasser Kader, der betont eher auf die rechte Seite hin, auch machtpolitisch tendiert, der mit Anders Fogh Rasmussen zusammen eine Koalition bilden möchte. Und mit dieser neuen Konstellation, mit dieser neuen Partei ließe sich eben ein bürgerliches Kabinett bilden, ohne dass man weiterhin auf die Stimmen und die Mandate der dänischen Volkspartei angewiesen wäre. Das wäre sozusagen eine feine Verschiebung in die Mitte, ohne dass die Bürgerlichen wirklich ihre alleinige Regierungsmacht verlieren würden.
Wie sehen denn die Chancen aus für dieses Kalkül? Das war ja auch der Grund, dass Rasmussen die Wahlen 2 Jahre vorgezogen hat.
In Dänemark sind Wahlen eigentlich ständig möglich. Das bietet das System an, das ja nach dem britischen System in dieser Beziehung gebildet ist, das also dem Premier eine große Möglichkeit bietet, Wahlen auszurufen. Und schon seit Monaten wurde deshalb spekuliert, wann er solche Wahlen ausschreibt. Das hat Tradition in Dänemark. Die 4-jährige Amtsperiode wird eigentlich nie so vollzogen. Deshalb ist es im Moment völlig offen, wie es ausgehen wird. Ein weiterer Aspekt ist sicher, dass die Sozialdemokraten, die sich in den 90er Jahren wirklich verbraten hatten, die ideologisch ausgeblutet waren, die auch wirklich keine Vision weder für Europa noch die Ausländerpolitik noch die Wirtschaftspolitik mehr hatten, dass sich die wieder ein bisschen erholt haben mit einer neuen jungen Partei, Chefin Frau Thorning, und in diesem Wahlkampf jetzt auch konnte sie Rasmussen wirklich auch Paroli bieten, und deshalb muss man sagen, wir stehen vor einer extrem spannenden Wahl in Dänemark.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, wie auch immer das Resultat aussieht, ein großer Richtungswechsel ist nicht zu erwarten.
Nein, die dramatischen Wechsel sind in einem solchen System eigentlich wirklich nicht mehr zu erwarten. Der fand ganz klar 2001 statt, und damals, muss man sagen, war es vor allem die Schwäche der regierenden Mitte-Links-Regierung der Sozialdemokraten, die dann eben dieser rechten Mehrheit eine Chance bot. Und deshalb ist es jetzt sehr interessant zu sehen, ob sozusagen wieder eine Art Normalisierung stattfinden kann und eben diese Austarierung, diese feine Austarierung, die in der dänischen Gesellschaft immer wieder stattfindet, ob die in dem Sinn wieder ein bisschen mehr ins Zentrum rückt. Und es sieht eigentlich danach aus, dass Dänemark wieder ein bisschen dänischer wird im Sinne von weltoffen, von modern und im Sinne auch von zukunftsgerichtet.